Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Was für ein wahres Lied die Inhalte. Es ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, wenn wir überlegen, es ist 500 Jahre alt, ein halbes Jahrtausend. Dieses Lied und der Inhalt und die Wahrheit darin ist unverändert. Genauso aber auch in dem Wort, was wir heute betrachten wollen, auch in der Predigtreihe, die wir heute beenden werden über das Buch Maleachi, das nicht nur 500 Jahre alt ist, sondern 2400 Jahre. Und wir sehen, dass es doch genau in unsere Zeit spricht. Wir haben gesehen bisher in der Reihe, dass Gott sein Volk immer wieder sehr deutlich und sehr eindringlich zurechtweist. Und oft könnte vielleicht oberflächlich der Eindruck entstehen, als hätte Gott endgültig die Geduld verloren und die Treue zu seinem Volk vielleicht aufgegeben. Ja, wir sehen mehrere harte Gerichtsandrohungen. Aber beim zweiten Blick sehen wir, dass dem nicht so ist. Ja, Gott wird sein Volk richten und ja, Gott droht Gericht an, auch Israel. Aber es gibt einen Ausweg, den Gott in seiner Gnade auch aufzeigt, sowohl für das Volk vor 2400 Jahren als auch heute für uns. Wir sehen einerseits die Gerichtsandrohung und auf der anderen Seite, was viel größer noch durchscheint, wenn wir uns auch intensiv damit befassen, die Gnade. Und so ist die Predigt heute mit dem Titel überschrieben Gericht und Gnade. Und bevor wir in den Text starten, die letzten drei Verse des Buchs, schauen wir uns in dem ersten Punkt erstmal an, wie Gott bisher in dem Buch an Israel gehandelt hat. Gericht und Gnade in Gottes bisherigen Handeln mit Israel. Und das Handeln Gottes an Israel, wenn wir jetzt nur ausschließlich von dem Buch ausgehen, das wir hier haben, Maleachi in diesen drei Kapiteln, dann kann es wohl kaum treffender ausgedrückt werden als mit Maleachi 1, Vers 2, wo steht: Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Es kann auch übersetzt werden mit: Ich habe euch Liebe erwiesen oder ich habe euch in Liebe umsorgt. Und das ist nicht der Anfang eines Briefes, an dem Gott, wie schon gesagt, frustriert mit dem Volk Israel Schluss macht, sondern, wie wir sehen werden, genau das Gegenteil der Fall ist. Aber wenn wir nochmal kurz zurückdenken, was war die Situation Israels? Wo stand Israel zu diesem Zeit? Es war noch gar nicht so lange her, dass das Volk durch das Gericht gegangen ist. Sie waren 70 Jahre lang in der Gefangenschaft in Babylon, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt hatten. Gott hat ihnen gesagt, er wird ein anderes Volk schicken, das sie wegführt, wenn sie ihm weiter untreu bleiben. Er hat durch viele Propheten vor dem Exil das Volk gewarnt. Er hat dem Volk im Exil immer wieder auch gesagt, dass sie umkehren sollen und dass sie wieder ihn anbeten sollen, den allein wahren Gott. Und nun waren sie zurück und schon Daniel hatte angekündigt, dass die Gefangenschaft in Babylon nach 70 Jahren zu Ende sein würde. Und sie haben erlebt, Gott hält sein Wort. Selbst wenn er Gericht hält und wenn das Gericht auch eine Weile andauert, Gott hält sein Wort. Sie kamen eben erst aus der Gefangenschaft zurück. Sie hatten gewusst, weshalb sie dort waren und sie wussten auch, wie sie es hätten vermeiden können. Und dennoch haben sie auch eben in dieser Gefangenschaft erlebt, wie Gott in dieser Zeit die Herzen der mächtigsten Herrscher jener Zeit Israel zuwandte, auf eine Weise, die politisch und menschlich in keiner Weise zu erklären wäre. Einerseits, wenn wir uns anschauen, dass Gott 538 vor Christus dem Herrscher Darius ins Herz gegeben hat, dass er den Juden erlaubt, wieder ihren Tempel in Jerusalem aufzubauen. Und ein paar Jahrzehnte später, 445 vor Christus, sehen wir, dass Gott den Perserkönig Artaxerxes bewegt dazu, dass er dem Volk gestattet, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzurichten. Und beides, sowohl die Errichtung des Tempels als auch die Errichtung der Stadtmauern, waren Privilegien, die keinen anderen eroberten Völkern des Reichs eingeräumt wurden. Es waren Ausnahmefälle, die Israel absolut in eine Position gestellt haben, dass sie auch von den Völkern um sie herum angefeindet wurden deshalb, dass sie diese Privilegien eben bekommen haben. Das heißt, wir sehen, dass Gott in dieser Zeit stark an dem Volk gewirkt hat und auch an den Herrschern, die das Volk diese Zeit über eben in Gefangenschaft hatten. Wir sehen, Gott war die ganze Zeit hindurch derselbe. Sein Wort stand und seine Macht war ungebrochen, auch wenn sein Volk in Gefangenschaft war. Das war nichts, was sich außerhalb von Gottes Handeln, Willen und seiner Kontrolle irgendwie getan hat. Und das wird auch schön deutlich in ganz, ganz vielen Psalmen, die wir immer wieder sehen können, beispielsweise im Psalm 47, wo steht, Lob singt unserem König, Lob singt, denn Gott ist König der ganzen Erde. Lob singt mit Einsicht, Gott herrscht über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Das Volk hatte das erst hautnah am eigenen Leib erfahren, dass dem so ist. Und als Maleachi, der letzte Prophet des Alten Testaments, dieses Buch niederschreibt und die Botschaft dem Volk überbringt, ist es noch keine 30 Jahre her, dass das Volk Freudentränen darüber vergossen hat, dass Nehemia und Esra dem Volk das Gesetz Gottes klar verständlich ausgelegt haben, wie wir es letzte Woche von Hendrik in der Einleitung gehört haben. Als sie gejubelt haben und als sogar ein Festtag angeordnet wurden, weil die Schriftrollen wiederentdeckt wurden, weil sie ihnen den Willen Gottes nach der Errichtung des Tempels, nach dem Bau auch der Stadtmauer wiedergebracht haben und ihnen gesagt haben, wie sie in einer sauberen Beziehung zu Gott leben können. Es war noch keine 30 Jahre her. Und auch hier sehen wir wieder in Maleachi eben, dass Gottes Liebeserklärung an sein Volk am Anfang dieses Buches steht. Und eben auch in der jüngsten Vergangenheit, in den Ereignissen, die das Volk soeben erst durchlebt hat. Gottes Treue und Gottes Liebe zu seinem Volk war nicht nur schon von vornherein mit der Wählung des Volkes überhaupt, sondern auch in den letzten Jahrzehnten unzählige Male und auf unmissverständliche Weise bestätigt worden. Und wenn wir uns diese Situation Israels eben anschauen, dann ist es umso schmerzhafter, wenn wir uns da rein versetzen, wenn wir uns anschauen, wie die Reaktion des Volkes auf Gottes Reden ist. Und wir sehen, dass in Maleachi das immer wieder aufgebaut ist wie ein Dialog zwischen dem Volk und Gott, wo das Volk dieses sagt und Gott antwortet darauf und geht darauf ein. Und Gott versucht, das Volk wieder auszurichten. Gott spricht das Volk ganz, ganz deutlich an und urteilt über die Fehltritte des Volkes. Und so schmerzt es zu sehen, wie dieses Volk, das Gott so sehr gesegnet hat und so mächtig geführt hat, sich vollständig von Gott und von seinem Gesetz entfremdet hatte. Es beginnt direkt anschließend an den Vers, der einfach so wunderschön zeigt, was Gottes Anliegen ist, in Maleachi 1, Vers 2, wo er sagt, ich habe euch geliebt. Und das Volk sagt, worin hast du uns geliebt? Wir können uns nicht erinnern, wo wurde denn deine Liebe deutlich? Und Gott antwortet, er erzählt gar nicht erst auf, was er erst in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, sondern er beginnt ganz am Anfang und sagt, ich habe euch erwählt. Schon damals, es war nicht Esau, es war Jakob, den ich erwählt habe, als mein Volk, wo alles auch seinen Anfang eben nahm. Das heißt, da schon beginnt die Liebe Gottes für sein Volk. Aber sie sehen diese Liebe Gottes nicht. Und die nächste Frage, womit haben wir deinen Namen denn verachtet? Sie hatten seine Satzungen, sie hatten sein Gebot, sie hatten die Tempelordnung, sie wussten, was sie tun sollten und was nicht. Und Gott sagt, indem ihr mir verunreinigtes Brot auf dem Altar darbringt. Dann haben sie geopfert, dann haben sie Dinge gebracht, die unrein waren, und dann wundern sie sich auch noch, warum nimmst du unsere Gebete und Opfergaben denn nicht an? Wir tun doch alles, was du irgendwie willst, also wir opfern doch irgendwie, aber er sagt, erstens opfert ihr nicht so, wie ihr wollt, so wie ich es will, sondern auch noch, dass sie, während sie opfern, während sie den Gottesdienst verüben, während sie so tun, als ob sie Gottes Gunst suchen, sie in Hurerei und Untreue untereinander leben. Und als ob das nicht schon genug wäre, geht es weiter in der nächsten Frage, wo das Volk aufmüpfig fragt, womit haben wir dich denn ermüdet? Und Gott sagt, indem er sagt, dass der Böses tut, mir wohlgefällig ist und ich nicht richten werde. Also es ist egal, letztlich, wie ihr lebt, irgendwie Gott, ne, wird schon irgendwie am Ende alles richten und ja, also klarstellen, er wird es eben nicht richten. Es ist Gott egal, wie ihr lebt. Das war nicht nur das Volk, sondern es waren auch die Priester des Volkes, die es letztlich so gelehrt haben und damit viele auch zu Fall gebracht haben. Und die weitere Frage, die vom Volk auch wieder kam, worin sollen wir denn umkehren? Und Gott ist so deutlich und sagt, darin, dass ihr von meinen Satzungen abgewichen seid und mich beraubt. Da war die Rede von dem Zehnten einerseits, aber auch schon vorher davon, dass sie Gott seiner Ehre berauben, in der Art und Weise, wie sie mit ihm umgehen, wie sie ihn einordnen und wie sie sein Wort handhaben. Und noch ein letzter, es sind nicht alle Fragen, es gibt noch ein paar mehr in Malachi, aber wo sie nochmal sagen, was haben wir denn miteinander gegen dich beredet? Und Gott sagt, dass ihr sagt, es sei umsonst, mir zu dienen, die Gottlosen glücklich preist und die Gesetzlosen rühmt. Wenn wir uns diese Fragen und diese Einwände des Volkes Gottes vor Augen halten und gleichzeitig sehen, wie Gott sein Volk erst vor so kurzer Zeit so reich gesegnet hat, so wunderbar befreit hat, so viele historische Ereignisse gelenkt hat, dass das Volk zurückkehren kann ins Land, dass das Volk den Tempel aufbauen kann, dass das Volk die Stadtmauer wieder aufbauen kann, dass sie in Frieden leben könnten. In der Zeit lesen wir von keinem Krieg, von keinen politischen Unruhen. Wir sehen einfach nur, dass das Volk moralisch komplett verdorben war und von Gott absolut entfremdet. Und so schmerzt es, denke ich, wenn ihr euch mal in die Lage auch Gottes versetzt, schmerzt es, diese Fragen zu sehen, trotzdem, was Gott im Volk Liebe über Liebe und Gnade über Gnade erwiesen hat. Und so schockierend diese dreisten Fragen vielleicht auch sein mögen, so können wir doch definitiv sagen, Gott war nicht überrascht von diesen Einwänden. Gott war nicht überrumpelt damit, dass sein Volk so eine Haltung ihm gegenüber hat. Nein, er wusste es. Und daran sehen wir, dass Gottes Gnade und Gottes Liebe noch umso größer war, weil er das alles wusste. Er wusste es schon, bevor er das Volk überhaupt erwählt hat. Er wusste es schon längst, bevor er es wieder aus der babylonischen Gefangenschaft befreit hat. Gott wusste es und er kehrt sich wieder und wieder und wieder in so viel Geduld und Liebe dem Volk zu. Er kannte sein Volk, er kannte ihre Rebellion gegen ihn und sein Wort. Und dennoch eröffnet er diesen Brief mit "Ich habe dich geliebt, ich habe dir Liebe erwiesen." Wie schon gesagt, ist nicht mit dem Ziel, ihnen ab diesem Moment diese Liebe zu entziehen. Nein, sondern um sie ihnen noch umso mehr teilwerden zu lassen. Denn wir haben in den vergangenen Wochen gesehen, dass Gott auf diese Provokationen zwar sehr bestimmt reagiert hat und ihre Vorwände, die sie in diesem Dialog immer wieder vorgebracht haben, recht einfach entkräftet hat und ihnen den Weg des Lebens immer und immer wieder aufgezeigt hat, damit sie umkehren und Gott die Ehre geben, was ihm auch einfach gebührt. Und von ihnen sagt er, wie wir letzte Woche gehört haben, auch von denen, die umkehren und ihm die Ehre geben, und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Ja, Gott hat sein Volk wiederholte Male gerichtet. Immer aber, mit Vorankündigung, immer, mit dem Grund, immer, mit dem Ziel, sie zurückzuführen. Mit dem Ziel, seinem Volk seine Gnade, seine Treue und seine Liebe erneut und noch stärker vor Augen zu führen. Und aus diesem Grund endet Malachi auch mit diesen drei Versen, wo steht: Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Wir sehen hier also am Ende des Alten Testaments in den letzten zwei Versen zwei Aufforderungen. Einerseits gedenkt und andererseits siehe. Gedenkt an das Gesetz und siehe, eine Verheißung für euch. Und das sind die nächsten beiden Punkte, die wir uns anschauen werden. Zunächst der Punkt, der auch wieder Gericht und Gnade auch enthält. Und zwar Gericht und Gnade in Gottes Gesetz, Malachi 3, Vers 22, wo steht: Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Gott lässt Malachi diese Botschaft überbringen, weil er mit seinem Volk noch nicht am Ende ist. Diese Aufforderung an das Gesetz Mose zu gedenken ist nicht nur das Ende von Kapitel 3, sondern es ist die Schlussfolgerung aus all dem, was Malachi in diesem ganzen Buch gesagt hat. Die Missachtung nämlich des Gesetzes ist die Ursache für all die angeprangerten Missstände, von denen wir in diesem Prophetenbuch lesen. Jetzt wirkt es vielleicht ein bisschen komisch, wenn wir sagen, Gesetze, ist es nicht so was Trockenes, ist es nicht so was Zwanghaftes, ist es nicht so was Totes irgendwie. Aber genau daran, genau an dieser Aufforderung, weil das ist die einzige Aufforderung, wo Gott dem Volk sagt, dass sie konkret etwas tun sollen. Das Siehe, was als nächstes kommt, ist nur eine Aufforderung, aufmerksam zu sein. Aber hier sehen wir, tut ganz konkret etwas. Und zwar sollten sie ganz konkret die Gesetze, die Gott Mose gegeben hat, sich neu wieder vor Augen führen. Wieso? Weil das Gesetz so viel mehr ist als nur eine To-Do-Liste, die man irgendwie abhakt, um dann hoffentlich bei Gott irgendwelche Pluspunkte zu sammeln. Es hat damit wenig bis gar nichts zu tun. Wenn wir uns das Gesetz Gottes vor Augen halten, dann wissen wir nicht nur, was Gott von uns möchte, sondern wir sehen in dem Gesetz Gottes Wesen. Gott offenbart sich selbst und seinen Willen in seinem Wort. Und er offenbart und erklärt die Prinzipien, wonach er regiert, wonach er mit seinem Volk und auch mit der gesamten Erde verfährt. Das heißt, wir kennen und erkennen Gott, wenn wir uns das Gesetz anschauen. Wenn wir uns nicht nur die 10 Gebote, auch die 5 Bücher Mose komplett anschauen. Das ist auch das, was die Juden 1:1 darunter verstehen. Also da steht dann Torah, also dass sie die ersten 5 Bücher Mose sich genau betrachten sollen und sie studieren sollen. Der letzte Hinweis, die letzte Aufforderung Gottes, bevor er 400 Jahre lang schweigt. Wir sehen nicht nur, wie Gott ist und was sein Wille ist und wie er regiert, sondern indem wir im Gesetz sehen, wie Gott ist, sehen wir im Umkehrschluss, wer wir sind. Und wie problematisch folglich unser Verhältnis zu Gott ist von Natur aus. Und Gott sagt hier in diesem Vers letztlich dem Volk: Gedenkt, wer ich bin und gedenkt, wer ihr im Verhältnis zu mir seid und lebt entsprechend, richtet euer Leben entsprechend aus. Jetzt können die Frage stellen, okay, worum handelt es sich denn genau bei dem Gesetz? Sind es die 10 Gebote? Und wir können sagen, auf jeden Fall, ja, die 10 Gebote sind da auch mit enthalten. Und wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir, die fangen nicht einfach beim ersten Gebot irgendwie an, sondern den 10 Geboten ist eine ganz, ganz wichtige, ja, ein wichtiger Vers vorangestellt, und zwar 2. Mose 20, Vers 2. Bevor Gott das Gebot gibt, oder die 10 Gebote, sagt er: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. In einem ganz, ganz einfachen Satz, hier auf den Punkt gebracht, bevor Gott, das ist die Grundlage dafür, dass das Volk seine Gebote empfängt und annimmt, die wir gleich noch an der Stelle sehen werden. Aber wir sehen hier, wer ist Gott? Was hat Gott mit uns getan? Und wer sind wir? Weil er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Er ist unser Gott. Er ist derjenige, der das Land, der das Volk aus Ägypten geführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Und genau dessen sollte das Volk gedenken. Das Wort, das hier für Gedenken steht, heißt nicht nur, dass sie sich irgendwie daran erinnern sollen und irgendwie es auswendig wissen sollen, sondern es heißt, sie sollen sich das vor Augen führen und ihr Leben eben danach ausrichten. Das Letzte, was Gott vor einer langen Schweigezeit von 400 Jahren dem Volk aufträgt. Und diese Aufforderung deckt sich 1:1 mit dem, was wir auch in 5. Mose 4, 8 bis 11 lesen, wo Mose Israel das Gesetz das letzte Mal in aller Ausführlichkeit weitergibt. Und ich lese die Verse 8 bis 11 aus 5. Mose 4, wo Mose sagt, und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkündigen an dem Tag, als du von dem Herrn, deinem Gott, standest am Berg Horeb. Als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, damit ich sie meine Worte hören lasse. Und damit sie mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und damit sie auch ihre Kinder unterweisen. Da tratet ihr herzu und standet unten am Berg. Aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein, der voller Finsternis, Wolken und dunkel war. Maleachi tut nichts anderes und die Propheten, sowohl die vorexilischen Propheten, die Propheten, die während der Exile auch gewirkt haben, als auch die Propheten nach dem Exil, tun nichts anderes, als das Volk zurückzulenken, zurückzuweisen auf eben dieses Gebot, was Gott dem Volk am Berg Horeb in Sinai gab. Die letzte Aufforderung des Alten Testaments. Erwartet also erstmal keine weiteren Offenbarungen. Erwartet keine neuen Offenbarungen. Ihr habt alles vorliegen. Ihr wisst alles, was ihr wissen müsst, um zu mir umzukehren. Diese letzte Aufforderung im Alten Testament ist eben ein Ruf, eben zurück zum Gesetz. Aus dem Grund, da die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel unter dem Alten Bund eben auf Grundlage des Gesetzes stand. Wir dürfen heute, Gott sei Dank, auf einer anderen Grundlage stehen, wie wir gleich sehen werden. Aber dann stellt sich die Frage für uns heute, bedeutet das, dass für uns das Gesetz hinfällig geworden ist? Und da sehen wir ganz klar die Antwort, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, keinesfalls. Denn nur wenn wir das Gesetz und wenn wir uns das Alte Testament beständig und intensiv, ausgiebig auch vor Augen halten und uns viel damit befassen, nur dann werden wir überhaupt die ganzen Aussagen im Neuen Testament und die Bedeutung des Evangeliums mit all dem, was es beinhaltet, mehr verstehen können. Nur dann werden wir zunehmend verstehen, dass Golgatha, dass die Vergebung von Sünde, dass Gnade und ewige Rettung alles andere als selbstverständlich ist oder alles andere ist, als irgendwas, dessen wir vielleicht sonntags ab und zu gedenken können oder wenn Ostern oder Weihnachten ist. Denn nur wenn wir das Gesetz betrachten oder vor allem, wenn wir das Gesetz betrachten, dann sehen wir Gott, wie er ist. Nur wenn wir uns mit der Heiligkeit Gottes, mit der Reinheit Gottes, mit seiner Macht, mit seiner Gerechtigkeit befassen, die deutlicher kaum wird als im Gesetz, nur dann werden wir in unserem Alltag auch in gesunder Ehrfurcht vor ihm leben können. Als unseren liebenden Vater auf der einen Seite, ja, und gleichzeitig als unserem gerechten und heiligen Gott. Das ist kein Widerspruch, aber es muss eine Ausgewogenheit vorhanden sein. Und da ist das Gesetz sehr, sehr hilfreich. Und wir müssen da vorsichtig sein, dass wir da von keiner Seite vom Pferd fallen. Denn die Unterscheidung zwischen Gesetz auf der einen Seite und dem Evangelium auf der anderen Seite führt manchmal zu der Fehlannahme, dass uns das Gesetz und das Alte Testament heute weniger zu sagen hätten als dem Volk Israel damals. Aber das stimmt ganz deutlich nicht. Denn das Gesetz ist Teil von Gottes geoffenbarten Wort. Das Gesetz ist Teil von der Bibel. Und somit zeigt das Gesetz auch den Willen Gottes auf. Und durch das Gesetz wissen wir auch, dass wir das Gesetz nicht halten können und dass wir schuldig sind. Und somit wurde uns das Gesetz zum Lehrmeister auf Christus hin, wie es in Galater 3, Vers 24 heißt, wo Paulus schreibt, So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Kein Mensch konnte jemals das Gesetz halten. Daher konnte auch kein Mensch jemals durch das Gesetz errettet werden, durch das Tun oder Halten des Gesetzes. Es war nie möglich. Aber wir sehen, dass das Gesetz dazu nützlich ist, uns als Lehrmeister auf Christus hin zu dienen. Dass wir sehen dürfen, dass wir auf dieser anderen Grundlage stehen. Und zwar dem Glauben an Christus, den Sohn Gottes, der sich an unserer Statt hingab, der unsere Schuld trug, damit wir in ihm vor Gott gerecht sein dürfen. Aber Gottes moralischer Maßstab, der in dem Gesetz deutlich wird, ist unverändert. Und daher auch heute noch für uns relevant, wie auch Paulus in Römer 7, Vers 11 letztlich feststellt, als die Frage ist, okay, ist das Gesetz jetzt total hinfällig, ist es jetzt total unnütze oder eben nicht? Und er sagt ganz deutlich, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Wir sehen also, dass wir einerseits durch das Gesetz verurteilt werden, wir also das Gericht verdienen, andererseits aber, dass wir auch durch das Gesetz unsere Sündhaftigkeit erkennen und verstehen, dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und doch Gericht und Gnade sind eben auch nicht nur in dem Gesetz zentral oder werden dadurch deutlich, vor allem seitdem wir wissen dürfen, wie ein für alle Mal die Sünde besiegt wird durch Jesus Christus, sondern auch in den nächsten Punkten, den wir uns anschauen, in Gottes Verheißung. Gericht und Gnade in Gottes Verheißung. Und ich lese die Verse 23 bis 24. Und steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Um das Gericht, um diesen Bann, den Gott ankündigt, vom Volk abzuwenden, sehen wir hier, dass Gott in seiner Gnade verheißt, dass er einen Propheten senden wird, Elia. Er soll das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Und hier geht es nicht darum, dass Elia eines Tages kommen wird, um die Familienstreitigkeiten, die es in den Familien gibt, irgendwie zu klären. Darum geht es im gesamten Kontext überhaupt nicht, sondern es geht um die Entfremdung von Vätern und Söhnen innerhalb des Volkes, und zwar über alle Generationen hinaus. Es geht um die Entfremdung des Volkes von Gott, indem die Kinder Israels den Weg verlassen haben, auf dem ihre längst verstorbenen Stammväter mit Gott wandelten. Die Väter, von denen hier die Rede ist, sind die Glaubensväter Israels, auf die Maleachi in den drei Kapiteln in dem Buch immer wieder Bezug genommen hat. Mehrmals erwähnt Maleachi Jakob in Bezug auf die Priester, Levi und auch insgesamt die Väter allgemein, wenn wir uns Kapitel 3, auch Vers 7 anschauen, wo er sagt, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Elias Aufgabe, der wieder kommen soll, der ist, die Herzen eben der frommen Väter und der gottlosen Kinder auf der anderen Seite wieder zusammenzuführen, die komplett entfremdet sind. Die Väter, wenn sie noch am Leben wären, hätten sich geschämt für ihre Kinder. Und die Kinder, die am Leben waren, die haben sich ihrer Väter geschämt und haben alles verleugnet, wofür die Väter standen. Die Väter, die Gottes Führung erlebt haben, die erfahren haben, dass Gott Gott ist. Und diese Kluft, die zwischen den Kindern und den Vätern eben da ist, sollte Elia eben ausfüllen. Den Kindern eben die Gesinnung und die Herzensrichtung der Väter geben, sodass die Kinder, also das Volk Israel, sich in der frommen Gesinnung der Stammväter Gott gegenüber wieder zuwenden. Dadurch sollte Elia dem Herrn den Weg zu seinem Volk bahnen, wie wir es auch schon gesehen haben in der Predigtreihe. Und zwar aus dem einen Grund, den wir sehen in dieser Stelle, damit Gott das Volk nicht mit dem Bann schlagen muss. Das ist die Begründung dafür, dass Gott Elia sendet, damit er das Volk nicht mit dem Bann schlagen muss, sondern dass das Volk umkehren kann. Und seht ihr hier auch wieder dieses Verhältnis zwischen Gericht auf der einen Seite. Ja, der Bann ist da, ja, der Fluch ist da, ja, die Strafe muss getragen werden, aber auf der anderen Seite, aber ich schaffe einen Ausweg, damit eure Herzen wieder mir zugewandt werden. Ist es nicht Liebe, die das kommende Gericht ankündigt? Ist die gesamte Botschaft von Maleachi nicht voller Gnade, selbst wenn einige Gerichtsandrohungen enthalten sind? Weil wir sehen, dass es immer mit dem Ziel ist, damit ich bei meinem Kommen, wie Gott sagt, das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Gott will das Land nicht mit dem Bann schlagen. Aber Gott spricht und er erklärt die unausweichliche Folge von Sünde, damit er bei seinem Kommen nicht all diejenigen richten muss, die diese Warnung hören, aber nicht umkehren. Wir sehen hier Gericht und Gnade. Und ihr Lieben, Gott hat sich nicht verändert. Wenn wir uns diese Texte immer wieder anschauen, diese ganz klaren und diese eindringlichen Worte, dann meinen wir vielleicht oft mal, ach, zum Glück ist es das Alte Testament, zum Glück ist es noch der alte Bund, zum Glück ist es noch oder nicht das Neue Testament. Aber wer meint, dass der Gott des Alten Testaments nur der zornige oder der strafende Gott ist, der übersieht, denke ich, genau diese Komponente, die sich durch das gesamte Alte Testament hindurchzieht. Und zwar, dass der Gott des Alten Testaments seinem Volk in einer Geduld und in einer Liebe auf den rechten Weg zurückbringt, wie es im Neuen Testament selten sichtbar wird. Aber wer vielleicht auch meint, dass der Gott des Alten Testaments nur der zornige und strafende Gott ist, übersieht vielleicht, dass Gott im Neuen Testament nicht weniger zornig ist und nicht weniger strafend ist und nicht weniger ein Gericht angekündigt hat, was noch aussteht, was noch kommen wird. Oft neigen wir vielleicht dazu, hier eine Unterscheidung zu machen zwischen zwei Göttern, die gar nicht existieren, denn es ist ein Gott. Es gibt einen Gott des Alten und des Neuen Testaments. Es gab immer nur einen und Gott hat sich nicht verändert, denn auch das Volk hat gedacht, dass Gott sich vielleicht verändern würde, dass Gott vielleicht irgendwie anders darauf reagieren würde. Aber es sagt ganz deutlich in 3 Vers 6, ich habe mich nicht verändert, denn ich, der Herr, verändere mich nicht prinzipiell, grundsätzlich. Gott kann sich gar nicht verändern. Und so sehen wir, dass Gott wiederum einen Propheten sendet, der zur Umkehr rufen wird. Wer sich mit der Prophezeiung über Elia genauer auseinandersetzen möchte, der kann gern dazu eine Predigt aus der Predigtreihe über das Evangelium, über das Johannesevangelium anschauen vom 30. Januar 2022. Da hat Daniel bereits darüber gepredigt, als es darum ging, wer Johannes der Täufer ist. Die Predigt mit dem Titel Zeuge für Jesus über Johannes 1, 19 bis 34. Das würde an der Stelle deutlich zu weit führen, wenn wir das hier ausführen würden. Aber da ist es recht gut auch schon erklärt. Wir sehen hier also erneut die Aufforderung, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und das sind die letzten Worte Gottes, bevor er 400 Jahre lang schweigt. Aus unserer Perspektive. Für das Volk schweigt Gott seit 2400 Jahren. Das Volk hat Elia nicht erkannt. Und so ist es so, dass heute noch das letzte Wort in dem letzten Prophetenbuch in der Septuaginta und in dem Alten Testament für die Juden das Wort Fluch ist. Das allerletzte Wort ist das Wort Fluch. Und dieses Wort kann auch mit eben Bann oder auch mit dem übersetzt werden, was absolut zu vernichten ist. Und es ist für einige Juden heute so unerträglich, dass sie es sich zur Angewohnheit gemacht haben, grundsätzlich den Vers 23 nochmal zu lesen, nach Vers 24, weil sie es nicht ertragen werden, weil sie ganz genau wissen, es kommt Gericht, es wird kommen. Und sie enden lieber mit Vers 23. Aber wir sehen, nachdem Gott 400 Jahre lang geschwiegen hat, gebraucht Gott einen Mann, dessen Name übersetzt bedeutet, Gott hat Gnade erwiesen. Johanan, das ist die hebräische Version von Johannes. Gott hat Gnade erwiesen. Gott steht zu seinem Wort. Gott hält seine Zusage. Gott sendet wieder jemanden, der aufruft zur Umkehr. Und in Matthäus 17, 11 bis 12 sagt Jesus eben ganz deutlich, dass die Prophezeiung aus Maleachi sich auf Johannes den Täufer bezieht und auch damit zumindest zum Teil in Erfüllung ging. Und so sehen wir, dass das Alte Testament an der Stelle endet, wo das Neue beginnt. Mit der Treue Gottes, mit der Gnade Gottes und dem erneuten Aufruf, kehrt um zu mir, kehrt euch von euren falschen Wegen. In Matthäus 3, Vers 2 sehen wir, der Wegbereiter von dem Messias, von Christus Johannes, die ersten Worte, die er spricht, sind, tut Buße, kehrt um. Johannes predigte Buße, um Israel wieder von der Sünde weg hin zu Gott zu wenden und so eben auf das Kommen des Messias vorzubereiten. Und wir wissen es, dass das Volk es immer noch auf dem Schirm hatte. Das Volk hat oft gefragt, ist er der Elia? Ist er der, der kommen sollte? Sie haben ihn sogar gefragt, bist du der Prophet, der kommen sollte? Johannes hat gesagt, nein, ich bin es nicht, weil sie sind fest davon ausgegangen, dass Elia als Elia wiederkommen wird. Also nicht jemand, der im Geist und in der Kraft Elias kommt, sondern Elia, der bereits existiert wird, wieder von den Toten aufersteht und kommt oder vom Himmel herabkommt und zu ihnen spricht. Deshalb hat Johannes dieser Fehlvorstellung davon entgegnet, dass er eben gesagt hat, er ist nicht der reinkarnierte Elia, den sie sich vielleicht vorgestellt haben, sondern er ist der Wegbereiter. Er ist derjenige, der dem Messias den Weg bereitet, damit das Volk hört. Damit das Volk erfährt, dass es jemanden gibt, der den Fluch der Sünde, womit das Alte Testament endet, ein für allemal aufheben würde. Maleachi rief das Volk auf, für den Herrn zu leben, ihre Gleichgültigkeit und ihren Trotz Gott gegenüber aufzugeben und stattdessen das Gesetz Gottes zu studieren, es zu verinnerlichen und von Herzen danach zu leben. Er rief sie dazu auf, ihre gesamte Hoffnung auf Gott zu setzen. Dass das Wort Gottes und seine Verheißungen zu ihrer Lebensrealität werden, weil sie es ernst nehmen und Gott mit ungeteiltem Herzen folgen. Sie sollten so leben, als würden sie tatsächlich Gott glauben. Hört sich absurd an, oder? Wie ist es bei uns? Leben wir so, als ob wir wirklich Gott glauben? Wenn wir uns seine Verheißungen anschauen, wenn wir seinen Auftrag anschauen, den wir haben, wenn wir unsere Identität anschauen, die wir in Christus haben dürfen, leben wir so, als ob wir ihm glauben? Glauben wir ihm? Und die Frage, die richtet sich an die unter uns, die wiedergeboren sind, aber auch an die von euch, die vielleicht noch nicht wiedergeboren sind. Glauben wir Gott? Und Gott forderte nicht nur auf, ihm mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen, sondern er fordert das Volk sogar auf, ihn auf seine Glaubwürdigkeit hin auf die Probe zu stellen. Er sagt, prüft mich, nehmt mich bei meinem Wort, stellt mich auf die Probe, testet, ob ich auch wirklich mein Wort halte. Und ihr werdet sehen, ich halte mein Wort, so wie ich mein Wort schon immer gehalten habe. So sollen sie ihr Leben bauen auf das, was Gott gesagt hat, in allen Bereichen. Ihr Lieben, das und allein das ist wahre Anbetung. Das ist die einzige Form von Ehre, die Gott würdig ist, kompromisslos, ungeteilten Herzens. Schon vor 2400 Jahren und heute genauso. Daran hat sich überhaupt nichts verändert. Der Untertitel der Predigtreihe lautet Kompromisslos zur Ehre Gottes. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Wirst du zu Gott umkehren? Wenn du Christ bist, von einem halbherzigen, vielleicht oberflächlichen, vielleicht sogar verächtlichen Gottesdienst? Wenn du noch kein Christ bist, von einem Leben ohne Gott? Wirst du zu Gott umkehren? Das ist die Frage von Maleachi. Das ist die Frage des Alten Testaments und das ist die Frage der gesamten Bibel. Das ist die Frage, die Gott dir und mir heute stellt. Wirst du zu Gott umkehren? Denn wir wissen, ich habe euch Liebe erwiesen, spricht Gott. Ich bete noch zum Abschluss. Herr, ich danke dir von Herzen dafür, Herr, dass wir deine wunderbare Liebe und Gnade so deutlich sehen dürfen, Herr. In dem Volk, aber nicht nur dort, Herr, sondern auch in unserem eigenen Leben, Herr, dass wir sehen dürfen, was für ein gnädiger Gott du bist, mit was für einer Langmut du uns nachgehst, Herr, uns immer und immer wieder den Blick auf dich, auf dein Gesetz, auf dein Wort richtest, Herr, damit wir danach leben und Leben haben, Herr. Herr, ich danke dir und mir fehlen ja die Worte, es auch wirklich zum Ausdruck zu bringen, Herr, und ich bitte dich so sehr, dass wir in dieser Erkenntnis wachsen, Herr, dass wir überwältigt werden, Herr, dass wir nicht nur leben, als ob wir dir glauben würden, sondern dass wir dir glauben, Herr. Ich danke dir für Maleachi, ich danke dir für diese klaren Worte, Herr, die heute noch so ins Herz treffen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auch einen Weg geschaffen hast, in dem wir dir dienen können, indem wir in den Zustand versetzt werden, Herr, überhaupt die Kraft und die Freudigkeit und die Motivation zu haben, Herr, für dich zu leben, weil du dich zuerst gegeben hast, Herr, weil du uns geliebt hast, als wir dich noch gehasst haben. Herr, lass uns das mehr und mehr verstehen und in Dankbarkeit wachsen, Herr. Amen.